Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenn von Infektionskrankheiten die Rede ist, dann wird seit etwa 3 Jahren fast ausschließlich an Covid gedacht. Selten haben sich Menschen auf der ganzen Welt so sehr auf eine Bedrohung konzentriert und andere gesundheitliche Gefahren in den Hintergrund treten lassen. Das gilt auch für AIDS. Darüber möchte ich sprechen mit dem Arzt Christoph Benn. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Frau Becker.
Seit mehr als 30 Jahren findet jeweils am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag statt. Das ist so ein Instrument gegen das Verdrängen. Wie hoch ist die Zahl der Menschen weltweit, die HIV-positiv sind?
Erstens ist es in der Tat sehr wichtig, dass wir zu diesem Welt-AIDS-Tag daran erinnern, dass HIV-AIDS immer noch eine sehr, sehr schwerwiegende Infektionskrankheit ist, die etwas aus der Weltöffentlichkeit herausgedrängt ist, aus guten Gründen, denn Covid hat wirklich Millionen von Menschen weltweit betroffen. Aber wenn wir jetzt am Welt-AIDS-Tag an diese Krankheit denken, müssen wir daran erinnern, dass es immer noch etwa 38 Millionen Menschen gibt weltweit, die mit HIV infiziert sind. Und jedes Jahr kommen 1,5 Millionen Menschen dazu. Das heißt, AIDS breitet sich immer noch aus, wenn auch weniger stark als in früheren Jahren und früheren Jahrzehnten. Aber man muss auch auf einen großen Unterschied hinweisen zu Covid. Covid ist eine Krankheit, die sich sehr, sehr schnell ausgebreitet hat. Und am Beginn der Pandemie starben an Covid etwa 1-3% der Menschen, die nicht sozusagen immun waren für dieses neue Virus. HIV ist nach wie vor eine Krankheit, die zu 100% tödlich verläuft, wenn es keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Das ist also eine ganz andere Voraussetzung. Wenn jemand mit HIV infiziert ist und keinen Zugang zur Behandlung hat, dann weiß jemand, dies ist quasi das Todesurteil. Und das ist eine ganz andere Krankheit, ein ganz anderer Krankheitsverlauf. Und darum ist es wichtig, dass das nicht aus unserem Blickfeld gerät.
Aber da, wo es einen guten Zugang gibt zu medizinischer Versorgung, wo es ein funktionierendes Gesundheitswesen gibt, da ist AIDS ja zu einer behandelbaren Krankheit geworden, praktisch zu einer chronischen Erkrankung und doch einigermaßen weit entfernt von diesem klaren Todesurteil, das AIDS vor 30, 40 Jahren noch war. Wie sieht's aus mit den therapeutischen Möglichkeiten?
Ja, das ist absolut richtig und das ist wirklich auch eine fantastische Entwicklung gewesen über die letzten 20 Jahre insbesondere, dass Menschen, die behandelt werden, wirklich fast eine normale Lebensqualität, auch eine fast normale Lebenserwartung haben. Das heißt, diese Behandlung funktioniert ausgezeichnet. Es gibt auch eine ganze Reihe von Medikamenten, die zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann die Therapie anpassen, wenn es notwendig ist. Und was wirklich die sehr, sehr gute Nachricht ist, auch in Ländern mit sehr rudimentären Gesundheitssystemen, wie zum Beispiel in Afrika, ist es inzwischen möglich geworden, ganz, ganz viele Menschen mit dieser antiretroviralen Behandlung zu therapieren. 28 Millionen Menschen erhalten heute diese Behandlung. Und das ist wirklich ein enormer Fortschritt gewesen in den letzten Jahren.
In welchen Weltregionen ist die Versorgung denn dennoch weiterhin problematisch oder wo ist die Verbreitung von AIDS besonders groß?
Genau, das sind zwei sehr verschiedene Fragen, auf die ich gerne eingehen will. Die Verbreitung von AIDS, die ist heutzutage am höchsten, also die Zuwachsrate an neuen Infektionen ist am höchsten in Osteuropa, Zentralasien, auch in Nordafrika und im Nahen Osten. Gar nicht mal so sehr in Afrika südlich der Sahara, wo ursprünglich die ganz, ganz großen Infektionsraten waren. Dort müssen wir sozusagen viel mehr in die Prävention investieren, in die Information, damit Menschen sich gar nicht erst anstecken. Wenn Sie aber fragen, wo ist es am schwierigsten mit der Behandlung, das ist einerseits in ärmeren Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen, aber das hat die Epidemie gezeigt, das ist weitgehend möglich geworden. Man kann selbst unter recht einfachen Bedingungen diese Behandlung durchführen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe selbst vor 30 Jahren jahrelang in Afrika gearbeitet, zu einer Zeit, als AIDS dort die ganz große Katastrophe war. Ich habe ganz, ganz viele junge Menschen an AIDS sterben sehen. Und in dem Krankenhaus in Tansania, in dem ich tätig war, sind heute etwa 1200 Menschen in AIDS-Behandlung, die funktioniert. Die Medikamente erreichen dieses abgelegene Krankenhaus und kaum noch jemand stirbt an AIDS. Das ist eine gute Botschaft. Schwierig ist es natürlich in Ländern, die von Kriegen, von Konflikten betroffen sind, wo der Nachschub mit Medikamenten einfach schwierig ist. Also es liegt gar nicht mal so sehr am Gesundheitssystem, sondern es liegt sehr viel mehr an der politischen Situation, ob man die Menschen mit dieser Behandlung erreichen kann.
Neben der Politik, oder vielleicht hängt das eben auch mit der Politik zusammen, es ist ja so, als betrifft AIDS, es ist nicht so, als betrifft AIDS immer die gleichen Personengruppen. Das verteilt sich ja durchaus unterschiedlich. In einigen Regionen sind es vor allem junge Frauen, in anderen Ländern verfolgte oder benachteiligte Gruppen. Wie ist das verteilt und woran hängt diese Verteilung?
Ja, ist richtig. Einerseits in den Ländern südlich der Sahara in Afrika sind es oftmals die jungen Frauen, die als erste betroffen sind. Darum sind die Infektionskrankheiten bei jungen Frauen besonders hoch. In späteren Lebensaltern gleicht sich das dann aus zwischen Frauen und Männern. Aber global gesehen kann man sagen, dass es in der Tat hier eine Verschiebung gegeben hat in den letzten Jahren. Wieder mehr hin dazu, dass HIV ein großes Risiko darstellt für ganz besonders betroffene Gruppen. Das ist zum Beispiel die LGBT-Community, das sind Menschen, die Drogen injizieren, das sind in anderen Ländern ethnische Minderheiten. Das sind zum Teil auch Menschen, die in Gefängnissen sitzen. Also insgesamt Menschen, die wenig sozusagen Unterstützung erfahren von den offiziellen Gesundheitssystemen, die schwerer erreichbar sind, auch mit solchen Botschaften. Und inzwischen ist es wieder so, dass 70% aller Infektionen weltweit unter diesen sogenannten vulnerablen Gruppen kursieren. Das hat sich verschoben, weg sozusagen. Vor 20 Jahren war es noch sehr viel mehr sozusagen, wenn Sie wollen, die Allgemeinbevölkerung, auch in Afrika, in Asien, in Lateinamerika. Und jetzt sind wieder mehr die vulnerablen Gruppen ins Blickfeld geraten. Und darauf müssen wir uns sehr stark konzentrieren, gerade bei der Prävention.
Der Welt-AIDS-Tag dieses Jahres stellt ja den Aspekt der Ungleichheit in den Vordergrund. Und beschreiben Sie ein Szenario, bei dem Ungleichheit weniger eine Einkommensgleichheit ist, sondern eine soziale Ungleichheit, eine Ungleichheit beim Zugang. Das ist mutmaßlich das Problem, das am schwierigsten zu lösen ist, oder?
Das ist richtig. Und ich würde eben auch zuerst darauf hinweisen, dass wir enorme Fortschritte gemacht haben, dass wir einen Großteil dieser Ungleichheit wirklich überwinden konnten. Und ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Vor 20 Jahren, wie gesagt, war HIV einfach ein Todesurteil für Menschen in Afrika, in vielen Ländern Asiens, aber auch zum Beispiel in Ländern wie Ukraine und Russland. Und jetzt stellen wir diese Medikamente zur Verfügung. Ich war selbst beteiligt an der Gründung des globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose, Malaria und war 16 Jahre einer der Direktoren und habe insofern diese Entwicklung direkt miterlebt, wie es möglich war, Mittel sozusagen aufzubringen, um die Ungleichheit zu überwinden. Da ist viel passiert, aber es besteht eben noch eine Ungleichheit, wenn man an diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen denkt. Und das ist etwas, was jetzt sozusagen einer der Schwerpunkte der internationalen Arbeit sein muss.
Dann sagten Sie ja, der Zugang zur Gesundheitsversorgung, der Zugang zu Therapien und Medikamenten habe sich verbessert. Trotzdem ist das ja immer eine Frage der Mittelverteilung. Stellen Sie fest, dass 3 Covid-Jahre neben der Aufmerksamkeit auch Gelder abgezogen hat, die ohne Covid-Pandemie vielleicht der AIDS-Bekämpfung zur Verfügung gestanden hätten?
Ja, aber in doch recht überschaubarem Maße, muss man sagen. Der globale Fonds hat gerade vor 2 Monaten eine Geberkonferenz veranstaltet, eine Wiederauffüllungskonferenz. Es sind 15,7 Milliarden Dollar zusammengekommen. Das war schon ein sehr, sehr respektables Ergebnis. Ich muss auch ausdrücklich die Bundesregierung loben, die 1,3 Milliarden hier zugesagt hat. Das war ein Riesenerfolg. Also gerade was Deutschland angeht, kann man nicht sagen, dass die deutsche Bundesregierung hier Mittel sozusagen rein in die Covid-Bekämpfung gesetzt hat und HIV vernachlässigt hat. In einigen anderen Ländern kann man das behaupten. Aber insgesamt ist es weniger sozusagen, dass sich die Mittel verschoben haben, aber es hat sich natürlich die Aufmerksamkeit verschoben. Und hier ist es eben wichtig, dass wir daran erinnern, das ist nach wie vor eine Krankheit, die sehr, sehr viele Menschenleben kostet und die unsere Aufmerksamkeit bedarf.
Eins noch, als Anfang, Mitte der 80er Jahre AIDS Deutschland erreichte, da war ja anfangs längst nicht klar, ob diese Erkrankung nicht auch ganz offiziell so als politische Strategie dazu führen würde, Erkrankte zu isolieren. Kontrast zur Anti-Covid-Strategie, die ja darauf zielt, Infektionsketten zu unterbrechen und den Gesunden eher Lasten auferlegte. Also damals, nach meiner Beobachtung, war es längst nicht klar, ob es nicht eine massive Stigmatisierung geben würde. Politisch gab es die wohl nicht, aber privat und beruflich sehr wohl. Ist das weiterhin der Fall? Werden auch in Deutschland HIV-Infizierte stigmatisiert?
Ich denke, das ist zwar nach wie vor der Fall, in Einzelfällen würde ich sagen, aber auch hier hat die Behandlung sicherlich zu einem großen Umdenken geführt. Als diese Krankheit ein reines Todesurteil war, eine Krankheit, die sozusagen mit sexueller Übertragung zu tun hat, mit Drogengebrauch, da war natürlich eine Stigmatisierung sehr stark. Und wenn dann die Menschen langsam daran starben, dann war das natürlich für das gesamte Umfeld auch dieser Menschen sehr sichtbar. Und die Menschen haben sehr gelitten unter dieser Diskriminierung. Wenn sie jetzt die Behandlung bekommen, wenn sie sozusagen ein normales Leben führen können, dann ist natürlich allein dadurch schon die Diskriminierung sehr stark runtergegangen. Aber auch heute muss man darauf hinweisen, dass eben diese Menschen ein ganz normales Leben führen und führen können, dass sie integriert sein müssen und permanent diesen Zugang haben müssen zu den guten Gesundheitsdiensten, aber auch zu sozialen Diensten natürlich, die ihnen dieses Leben ermöglichen.
Danke für Ihre Zeit an diesem Sonntagmorgen. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Der Arzt Christoph Benn war das. Er ist Direktor des Job-Lange-Instituts für globale Gesundheit, dessen Schwerpunkt liegt in der Umsetzung des UN-Plans. Bis zum Jahr 2030 soll da allen Menschen Zugang auf der Welt zu guten Gesundheitsleistungen verschafft werden.